Heute zu Gast Dimitri Gärtner, Tech-Gründer aus Berlin mit einer der spannendsten Firmen für Out-of-Home-Werbung in Deutschland. Jetzt geht's los.
New Trend Society, the BDX Marketing Podcast with Benjamin Dietering.
Hey Leute, willkommen zu einer neuen Folge New Trend Society. Heute mit einem besonderen Gast, mit dem Gründer von Framen, Dimitri Gärtner. Er hat die Firma gegründet. Was Framen ist, was Framen macht und warum jeder von euch das wahrscheinlich in Deutschland schon gesehen hat, egal ob an der Tankstelle, im Fitnesscenter, im Coworking Space oder auch an vielen anderen Orten, das werden wir heute rausfinden. Ich habe Dimitri getroffen, zum ersten Mal persönlich, letztes Jahr bei der Bits and Pretzels in München, und da haben wir uns gleich super gut unterhalten. Sie haben einen sehr, sehr geilen Guerilla-Marketing-Stunt aufgelegt, indem sie Shuttles, private Shuttles zur Verfügung gestellt haben für VIPs, für Speaker, für Creator und Influencer, und wie das ihr Business gehebelt hat und was sie dabei gelernt haben, darüber wollen wir natürlich auch sprechen. Ansonsten ist Framen ein sehr, sehr erfolgreiches Startup in Berlin. Ich war selbst damals, glaube ich, beim ersten und zweiten Office mal da. Mittlerweile gehört es zu Axel Springer, ein riesengroßer Laden, was das für Herausforderungen mit sich bringt, was natürlich aber auch sonst mit sich bringt, was Hebel und Bewertung und so weiter angeht. Darüber wollen wir heute alle sprechen. Dimi, schön, dass du dir die Zeit genommen hast bei euch im Podcast-Studium. Grüße nach Berlin. Wie geht's dir?
Ja, danke, dass ich dabei sein darf. Und uns geht es super. Wir haben hier gerade richtig Sonne Ende April. Und auf Wachstumskurs ist viel zu tun dieses Jahr.
Framen macht out of home digitale Werbung. Das heißt, egal, überall, wo ein Fernseher steht, in einem öffentlichen Raum, da seid ihr zu finden. Und da kann man, da laufen dann Werbespots, Nachrichten und so weiter. Ich glaube, über 80.000 Flächen in Deutschland mittlerweile. Kannst du mal so ein bisschen erzählen, wo und was man damit findet?
Also, ich fange mal vom Wohnzimmer aus an. Fernsehen zu Hause kennt jeder. Netflix, Disney, Amazon Prime, das sind so die Apps, die man auf dem Smart TV zu Hause kennt. Jetzt wissen die wenigsten, dass in Deutschland mehrere Millionen TVs, aber auch an öffentlichen Orten oder semi-öffentlichen Orten hängen. Vielleicht geht der ein oder andere hier vom Podcast, von den Zuhörern ins Fitnessstudio oder in Coworking Spaces oder einkaufen. Also so gut wie in jedem semi-public Space gibt es TVs, Smart TVs. Die hängen in der Lobby, die hängen im Fitnessbereich, die hängen zwischen den Fahrstühlen. Und Digitalisierung hat in den letzten 3-5 Jahren einfach immens viele Screens, auch im Corporate oder Professional Environment, das war ein Riesenboom. Auch nach Covid kann man eigentlich sagen, jedes Business hat Wi-Fi, jedes Business hat ein Smart TV. Die Frage ist, was für eine App läuft denn auf so einem Screen? Ist das irgendwie Disney oder ist das Amazon Prime? Also was macht da Sinn auf so einem Screen? Und da gibt es tatsächlich keine globale, skalierbare App, die für Corporates gedacht ist, um natürlich Kunden zu informieren über aktuelle Kurse im Gym, aktuelle Restaurantmenüs irgendwie im Restaurant oder aktuelle Frühstücksangebote, Hotelangebote. Das ist das eine. Das zweite ist natürlich ein Stück weit Entertainment. Was passiert aktuell in der Welt? News, Nachrichten, Creative Content. Und da spielt auch Advertising eine Rolle. Framen ist diese globale App für Public Screens.
Okay, krass. Kannst du ein paar Beispiele sagen, wo man euch da mit findet? Also ich glaube, mal gesehen zu haben, was bei Aral-Tankstellen auch. Aber kannst du mal so ein paar Big Player nennen, wo ihr zu sehen seid?
Genau. Also wir haben angefangen vor knapp 3 Jahren mit einer großen Coworking-Kette, die viele auch kennen. Das ist WeWork. Mittlerweile sind wir mit WeWork von Berlin nach Deutschland, über Europa und jetzt auch noch über Europa hinaus skaliert. Das ist einer der größten Coworking-Anbieter der Welt. Wir sind jetzt gerade beschäftigt mit dem Rollout von Burger King Deutschland. Es sind über 200 Burger Kings mittlerweile mit der Framen-App ausgestattet. Bis Ende Mai werden es knapp 500 Burger Kings sein. Es sind ungefähr 8 Millionen Menschen, die im Monat in Burger Kings rein und rausgehen. Klar, junge Zielgruppen, vielleicht auch nach der Schule mal einen Burger oder vielleicht auch junge Familien. Das ist ein Beispiel. Wir sind mit Edeka Nord beispielsweise seit Anfang des Jahres am Start. in hunderten Edekas, also knapp 200-300 Filialen. Natürlich gibt es da noch weitere Bereiche. Im Ausland sind es unterschiedliche Hotelketten, mit denen wir arbeiten, auch Fitnessketten. Ja, das sind so ein paar der bekannten Brands. Dazu gehören auch Tankstellen.
Und der Unterschied, den ihr habt, zu zum Beispiel jetzt irgendwie einen Ströer oder Boal Deco, die sonst so die Big Player, sag ich mal, im klassischen Out-of-Home-Bereich sind, auch wenn man sich hier die großen Billboards, die großen Werbetafeln und sowas anschaut oder die sind eher so an Bushaltestellen und sowas in klassischen öffentlichen Bereichen zu finden. Und ihr sagt, hey, wir nehmen eher die Bereiche, wo sowieso schon ein Fernseher hängt oder also halb private Spaces, weil man da auch besser die Audience targeten kann? Oder was ist so der eigentliche Grund? Das ist auch einfach auch eine Investmentfrage, weil dass man jetzt nicht auf, sag mal, Bushaltestellen mitgeht.
Genau, also im Außenbereich gibt es natürlich große Player. Du hast schon Bushaltestelle angesprochen. Es kann auch der Bahnhof sein. In manchen Subways ist vor allem im Ausland, in UK gang und gäbe. Aber das sind halt nur so 3-4 Segmente. Oftmals große Menschenmassen, dadurch extrem starke Reichweiten, aber auch extrem großer Streuverlust. Und bei Framen ist es natürlich ein Stück weit so, eine Location wie ein Coworking Space, der beschreibt sehr genau, by definition, die Audience. Das sind Startups, das sind Digital Nomads, das sind Leute, die sehr tech-affin sind. Kann man sich, glaube ich, vorstellen.
Also wenn ich eine Software verkaufen will oder irgendwelche High-Performer-Produkte, dann mache ich das da. Beim John Reed Fitness Center, da gehe ich dann, schalte ich dann Werbung, wenn ich, keine Ahnung, irgendwie ein AG1 bin und ein Nahrungsergänzungsmittel habe oder so, kann da eigentlich sehr genau meine Leute mit rein targeten.
Genau.
Und ihr habt den Vorteil, dass ihr darüber auch höhere Werbepreise nehmen könnt?
Genau, also auf der einen Seite müssen wir kompetitiv bleiben in dem Markt, in dem Bereich Digital Out of Home, weil wir ja drinnen sind, aber das können wir wirklich sehr gut. Wir können die Zielgruppen sehr genau targeten. Dafür haben wir übrigens auch einen Ads Manager entwickelt. Viele haben ja schon mal Werbung auf Instagram geschaltet über den Facebook Ads Manager oder auf LinkedIn über den LinkedIn Ads Manager. So hat Framen den Framen Ads Manager für Digital Out of Home entwickelt. Kann man jetzt sofort auf framen.com sich registrieren und eine Kampagne ab 1 Euro im Grunde genommen in einem Coworking schalten. Das heißt, wenn ich ein Fintech bin, wenn ich irgendwie ein Produkt habe für SMEs, für Businesses, eine Kreditkarte, eine SaaS-Software, ich möchte vielleicht irgendein Business-Event machen, eine Konferenz, kann ich das innerhalb von einer Minute targeten in Berlin, Umkreis, deutschlandweit, europaweit oder weltweit in bis zu 20 Ländern und dort entsprechend meine Zielgruppe im Upper Funnel Brand Awareness erreichen.
Lass uns nochmal kurz auf so ein bisschen Firmenhistorie hingucken. Ich weiß, ein guter Freund von mir und auch guter Freund von dir, ich glaube euer Sales-Dachchef, der Paul Thümer, der hatte mir damals erzählt, ja, Benny, komm mal vorbei hier, wir sind Framen, cooles Startup und so weiter. Ich habe es am Anfang erstmal gar nicht gecheckt, was es ist. So. Und habe erstmal gebraucht. Ich glaube, mittlerweile bin ich ganz gut mit drin und wir haben selbst auch schon bei euch, wurden ja ein paar Mal mit gefeatured mit unserem Charity-Golf-Event und so weiter, mit Projekten von BDX. Das heißt, da auf jeden Fall den Use Case voll verstanden. Aber das war so 2-3 Jahre her, da war es alles noch relativ klein. Mittlerweile gehört ihr jetzt zu Axel Springer. Wie viel Mitarbeiter habt ihr? Wie groß seid ihr jetzt so?
Genau, also wir sind knapp 70 Mitarbeiter. Wir rekrutieren auch in 9 Ländern aktuell. Und ich sag mal, das Ziel zum Jahresende wird die 100-Marke sein, die zu knacken. Und vor allem, wir halten.
Also, ihr macht jetzt Dach, Frankreich und Italien schon?
Genau, wir haben ein Headquarter in Berlin und da ist natürlich Tech, Kernmannschaft, Marketing, Operations angesiedelt. Wir haben vor 2 Jahren ein Büro in London aufgemacht, haben dort ein Sales-Team und Marketing-Team. Letztes Jahr in Frankreich ein Büro aufgemacht, dieses Jahr jetzt in Madrid, Italien und Norwegen und bis zum Jahresende werden noch ein paar Länder dazukommen.
Und du hast die Firma alleine gegründet und dir gehört auch noch der Majority Stake?
Also, so ein Ding kann man nicht alleine aufbauen. Ich habe natürlich mit der Idee gestartet und dann lag es irgendwie in der Familie, dass ich meinen Bruder on board genommen habe, weil jeder Hand hilft. So, und Alex hat sich schon early um das Thema Tech mitgekümmert, Operations. Dann kam ein CTO dazu, dann kam eine CMO mit dazu. Das Kerngründerteam sind 4 und haben uns im Grunde genommen alle Bälle gegenseitig zugeworfen und konnten uns aber auch gleich aufteilen in den Bereichen Sales, Strategie, Finance und dann Operations, Tech und Marketing. So, und dann sind wir wie jedes Startup über Angel Investment, über VC Investment gewachsen. Und ja, erst war Lockdown wahrscheinlich für uns der Killer. Es war kurz davor, im Grunde um den Stecker zu ziehen. Und dann, als die Locations aufgemacht haben, wollten sie alle irgendwie mehr, schneller Umsatz machen. Und da waren wir schussbereit. Da hatten wir die App gerade im MVP ready, sind losskaliert mit WeWork, A&O Hostelkette und Fitnessstudios. Ja, und dann kam Axel Springer als Großinvestor Ende 2020.
Und jetzt mittlerweile Series B, also das ist so, für die, die im Startup-Game nicht so drin sind, du hast am Anfang dieses Seed-Investment oder Angel-Investment, ne, da wo du erstmal klarkommst und sagst so, wir verkaufen erstmal ein bisschen was. Die Series A ist dann, wo die Leute eigentlich schon sehr dran glauben und wo man sagt, ich brauche jetzt mal ein bisschen mehr Geld, um in den Markt reinzugehen. Und Series B ist schon richtig weit drin, wo dann die Taschen oft tiefer werden, dass du schnell neue Märkte erschließen kannst. Weil natürlich gibt es auch andere Leute, die vielleicht eine ähnliche Idee haben und dass man dann in einer kurzen Zeit sehr groß werden muss, dass du dann da auch der Marktführer wirst, dass du nicht so Probleme bekommst wie, keine Ahnung, irgendwie Lieferando und Lieferheld, die sich dann irgendwie da mit Marketing-Schlachten bekämpfen müssen, oder? Stimmt das so, was ich so erzählt habe?
Also grundsätzlich first come, first served, das stimmt. Das gilt für jedes Produkt. Wir sehen es gerade im AI-Hype oder in der aktuellen Phase. Jeder, der ein Chatbot rausbringt oder irgendwie eine KI-Anwendung, der möchte so viele User wie möglich akquirieren. Das haben wir vor kurzem gesehen mit Lieferservices, jede Menge Angebot in Großstädten. Da macht Venture Capital viel Sinn, dass man viele Marktanteile extrem schnell gewinnt. Allerdings ist VC und Venture Money nicht der einzige Weg, um groß zu werden. Schaut euch gerade OpenAI an. Bei OpenAI ist Microsoft auch mittlerweile ein ganz großer Investor. Tiefe Taschen, auch in der Krise sehr stabil, supportet dich mit seinem globalen Netzwerk. Und ich bin halt eher der Unternehmertyp, der ein Brand aufbauen möchte, eine Firma aufbauen möchte, die auch nachhaltig funktioniert und nicht, wenn dann mal eine Finanzierungsrunde kollabiert, dass man aus allen Ländern zurückgehen muss oder man komplett geschluckt wird von dem Wettbewerber bis hin zu das ganze Business zumachen muss. Also es hat alles seine Vorteile.
Das stimmt, aber seid ihr jetzt schon profitabel?
Genau, also Freeman muss im Kern immer erstmal zeigen, dass das Geschäft funktioniert. Das heißt, das war für Deutschland der Test, als Axel Springer bei uns groß eingestiegen ist im Jahr 2021. Das konnten wir extrem schnell im Jahr 2021 zeigen. 2022 konnten wir schon die Auftragslage ungefähr abschätzen, dass das auch nachhaltig wachsen kann. Und erst wenn du weißt, das funktioniert im Kern, gehst du in weitere Märkte rein. Das ist zumindest Best Practice. Mag vielleicht nicht jedes Startup so sehen, aber wir konnten diese Nachhaltigkeit erstmal beweisen und damit schneller in neue Länder gehen. Dann erhöht sich natürlich erstmal deine Burn Rate und dein Investment. Aber im Grunde genommen 18 Monate und dann muss das Business funktionieren im neuen Land.
Krass, es ist schön zu sehen, wie das so geht und vor allem finde ich es immer sehr beeindruckend, wenn man Leute wie dich trifft, die einem dann erzählen, so ja, als nächstes, wir wollen dann nächstes Jahr mal Italien angehen und dann macht man es auch. Mhm. Und dann klappt das auch. Vielleicht nicht immer, aber das erstmal machen, finde ich sehr, sehr bewundernswert. Aus der Kundensicht, wie funktioniert das da genau? Warum kommen die Kunden bei euch jetzt wieder? Weil ich bin großer Fan insgesamt von Out of Home, weil ich denke, darüber kann man schon noch sehr, sehr gut Sachen platzieren. Gerade hier in Los Angeles hast du einfach natürlich auch extrem viele Plattformen. Wenn ich hier rausgucke, bei mir aus dem Haus, da habe ich große Werbung von einem Insurance Lawyer. Mhm. Das heißt, die verklagen sich ja alle gegenseitig immer bei den Autounfällen. Und das ist hier das Riesen-Business-Modell. Dementsprechend hast du da einfach unfassbar viel Werbung. Aber auch in Deutschland sieht man natürlich, dann hast du die Kreativagenturen, keine Ahnung, von Mart Heimat und so weiter, die da immer sich spannende Kampagnen überlegen mit Gorillas und Flink und so, weißt du, so ein bisschen witzige Sprüche, die dann da immer mit draufstehen. Das heißt, deswegen glaube ich da schon sehr dran, gerade im Upper Funnel, was du sagst, jetzt nicht, dass du sagst, nicht direkt in der Conversion, dass du sagst, okay, da ist jetzt ein BMW drauf und ich kaufe morgen jetzt den BMW. Aber was ich eben auch sehe, ist, dass es gerade, dass das schon noch ein großer Streuverlust mit ist und dass man es auch alles immer so ziemlich beschissen messen kann. Ne? Dann steht das da irgendwie da und dann sagen die, ja, da fahren jetzt irgendwie 6 Millionen Leute in einem Monat vorbei am Kudamm oder so. Aber so richtig weißt du dann auch nicht, was und wie. Was ist denn da bei euch mit anders und würdest du sagen, ist einfach wirklich die komplett diese spezifische Audience?
Genau, also man muss jetzt vielleicht unterscheiden, es gibt verschiedene Arten des Marketings. Ich würde jetzt mal salopp sagen, man kann PR betreiben, man kann Social Media betreiben, man kann Social Paid machen, man kann SEO machen und es gibt natürlich das Thema Brand. So, und viele Leute reduzieren das irgendwie auf ein bisschen Upper Funnel Awareness. Am Ende des Tages muss man sich fragen, funktioniert die Firma auch, wenn man mal Paid abschaltet? So, also ist man komplett abhängig von Google oder von SEO, SEA und oder von Instagram? Also was passiert mit meinem E-Commerce-Shop, wenn ich dann da einmal aufhöre zu werben? Kommen die Kunden weiterhin? Wissen die, dass es mich gibt? Bin ich top of mind aware, wenn ich im Grunde genommen überlege, mir den nächsten Adidas-Schuh zu kaufen? So, und da muss man erstmal einhaken und sich fragen, wie möchte man seine Firma aufbauen? Also ist es im Grunde genommen, sich so ein bisschen abhängig zu machen, immer von dem Paid? Oder möchte man nachhaltig eine Wirkung? Das ist das eine. Also Out of Home, Brand Awareness, dazu zählen natürlich auch TV-Kampagnen und auch auf großen Events präsent zu sein und PR, zahlen erstmal darauf ein, dass ein Kunde überhaupt weiß, dass es mich gibt. Und nicht nur in der Sekunde, wenn ich irgendwo rumscrolle, klicke, schon vergessen habe, was ich geklickt habe. So, also Out of Home, Digital Out of Home ist natürlich ein schon etablierter, seit Jahrzehnten, wenn nicht sogar Jahrhunderten bewährter Kanal, um schnell Reichweite aufzubauen und Bekanntheit zu bekommen. Unternehmen wie Netflix wissen das, die haben auch die Budgets dafür. Wenn sie eine neue Serie einführen oder Disney, ist das immer ein ganz starker, wichtiger Kanal. So, aber da wollen wir nicht aufhören. Wir wollen uns nicht zurücklehnen und sagen, das war schon immer so und wir setzen uns damit drauf. Wir müssen uns vielleicht nochmal andere Kundenbrands anschauen, die online gar nicht performen. Also Coca-Cola wird mit Sicherheit sehr viel Geld ausgeben auf allen Kanälen, auch auf YouTube, auch auf Instagram, aber von einem Like habe ich immer noch keine Flasche verkauft. Das gleiche gilt vielleicht für ein Magnum-Eis. Das gleiche gilt vielleicht für alles, was du dir gerade im Supermarkt so vorstellen kannst, weil es lohnt sich halt nicht, so einen kleinen Snicker oder irgendwie vielleicht einen Wrigley's zu verschicken. Für diese Unternehmen ist unser Channel ein kompletter Game-Changer. Nehmen wir mal das Netzwerk Edeka. In Deutschland ist das mit Sicherheit vielen ein Begriff. Wir haben Brands, die jetzt zum ersten Mal sagen, ich schalte in Echtzeit Videokampagnen in einem Edeka, am Point of Sale. Also da bin ich einen Meter entfernt, griffbereit das Produkt, ob das ein Käse ist, ob das jetzt, ich sag mal, ein Snack ist. Und wir gehen hier einen Schritt weiter. Also wir implementieren den Pixel für Digital Out of Home. So was gibt's ja noch gar nicht. Also wir fangen an, uns mit Kassendaten von dem Edeka zum Beispiel auseinanderzusetzen, wo wir sehen, dass im Zeitpunkt der Aktivierung auf einmal auch die Abverkäufe an der Kasse steigen. Wir haben Kampagnen, da haben wir bis zu 60% und zwar während dem Kampagnenzeitraum. Und dann läuft das auch noch nach. Das heißt, selbst wenn die Kampagne vorbei ist, der Kunde hat das aber als Top-of-Mind-Awareness. Er hat vielleicht komplett geswitcht von dem einen Produkt, was er früher immer gekauft hat, hin zu einem Produkt, was er vielleicht noch nie gekauft hat. Und das sind, ich sag mal, die ersten Schritte. Das ist aber nur auf der Point of Sale. Dann haben wir aber auch Point of Context oder Point of Moment. Wann brauche ich ein Uber? Wann brauche ich ein Taxi? Brauche ich das, wenn ich zu Hause sitze, auf der Couch und scroll durch Instagram? Brauche ich dann ein Uber? Oder brauche ich ein Uber, wenn ich gerade im Hotel bin oder vom Coworking raus muss zum nächsten Meeting? Das heißt, wir schaffen
im Club,
auch
im wenn Club, ich aus dem Club nach Hause will.
Im Club nach Hause will. Du willst auch vielleicht wieder dann zum Burger King dann noch einen kleinen Snack haben. So, und genau. In dem Moment, ja, sind wir absolut relevant. Also das schaffen wir, was halt zum Teil auch online nicht kann.
Was kostet das bei euch? Also wenn ich jetzt, du hast gesagt, klar geht aber 1 Euro los, aber im Vergleich auch zu traditionellen Out of Home jetzt, was muss man da so in die Hand nehmen?
Also die alte Welt, die ganz alte Welt hat gebucht nach Wochen, Dekaden, da wurden im Grunde genommen wirklich lange Planungszyklen im Vorfeld abgegeben, da hat, ich sag mal, Plakatkosten und Print und Logistik, das kann man eigentlich mit Online ja gar nicht vergleichen. Jetzt wird aber alles anders. Wir reden von Programmatic Digital Out of Home. Wir reden von Real-Time Buying, Real-Time Deploying und Delivering von Campaign, Videokampagnen. So, das, was wir gewohnt seid im Grunde genommen, ist eine CPM-TKP-Denke. Wie viele Impressions kriege ich im Grunde genommen für 5 Euro, für 10 Euro? Also natürlich haben wir hier das Online-Konzept adaptiert. So, und dann ist die Frage, welche Zielgruppe willst du haben? Willst du eine, ich sag mal, breite, durchschnittliche Bevölkerung erreichen, dann wirst du auch im einstelligen TKP, finde ich, super vergleichbar, sehr kompetitiv mit Online, mit Instagram oder Google. So, willst du aber eine ganz spitze Zielgruppe, du willst in einem 5-Sterne-Spa, wo du weißt, da ist die Mitgliedschaftsgebühr so hoch, dass das für den normalen Durchschnittsverdiener keine Option wäre, oder ein 5-Sterne-Hotel, ja, dann bist du mit Sicherheit auch im zweistelligen TKP. Aber versuch mal, diese Zielgruppe zu finden auf Instagram.
Ja, ja, safe. I get it. Ist das dann nur was für, also die Kunden, also der Store-Owner oder dein Fitnesscenter, die bekommen dann ein Cashback von euch oder wie funktioniert das?
Genau, also was wir jetzt gerade aufbauen müssen, ist ein Marketplace, ein Supply und ein Demand. Supply bedeutet möglichst viel Reichweite, möglichst viele Screens, die unsere App nutzen. App kann sich, glaube ich, jeder vorstellen, kann man aus dem App Store runterladen und auf dem Screen anmachen, so wie bei Netflix de facto. So, wir wollen natürlich, dass die Locations ganz viel Benefit haben, Framing zu nutzen und auch unsere App anzulassen. Am Ende des Tages will auch ein Instagram und TikTok und YouTube, dass du möglichst lange in der App drin bleibst.
Watchtime,
genau.
Ne?
Genau. Und unsere Watchtime sollte am besten 24 Stunden sein. Jeden Tag. Und die Locations kriege ich natürlich nur dann zu diesem Punkt, wenn sie jetzt nicht nur die App nutzen und ein Werbemedium sind, sondern auch einen Benefit davon haben, weil die Locations haben die Audience, die haben die Kosten, die haben die Location, die haben den Bildschirm bezahlt. Die haben im Grunde genommen den exklusiven Zugang zu dieser Audience.
Also die bezahlen das auch immer. Also es ist jetzt nicht so, dass ihr sagt, hallo, lieber Coworking Space, wir stellen euch hier 10 Fernseher hin und dafür läuft da unser Zeug drauf. Das gibt's nicht.
Richtig. Ich kriege ja auch von Instagram kein Smartphone geschenkt und auch TikTok hat noch niemandem ein Smartphone geschenkt. Framen ist hier eine Softwareplattform, ist eine App. So, und der Benefit für eine Location ist, eigenen Content einspielen. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, nicht zu unterschätzen. Wenn ich ein Coworking bin, möchte ich die aktuellen Raumverfügbarkeiten anzeigen. Ich möchte vielleicht die aktuellen, ich sag mal, Startup-Events anzeigen.
Ja.
Dann kriegen die von uns einen Revenue Share. Wenn da eine Kampagne von Uber läuft oder läuft eine Kampagne von Revolut oder irgendeinem anderen Fintech, die kriegen einen Revenue Share. Und man kann mit diesem
wie viel kriegen
Bildschirm
die
refinanzieren. Nun, es gibt bei uns Standardkonditionen, wenn man sich subscribt. Das sieht man dann in dem Dashboard. Wir zahlen dann im Grunde genommen pro Tausender Ausspielung. Wenn man, ich sag mal, eine größere Kette ist oder international ist, natürlich wollen die dann nachverhandeln. Und
also sagen wir mal so 10-20% irgendwie vom Umsatz?
Das können 10-20% vom Umsatz sein, das kann aber auch deutlich mehr sein. Es hängt sehr stark davon ab, was wir glauben, wie sich das am Markt auch etabliert. Wir haben auf frame.com/screen-manager einen Calculator, da kann man eingeben, ich bin in England, ich bin in Deutschland, ich bin in Gym, Hotel, Bar, Restaurant und dann mit so einem Slider. Ich habe eine Location, 5, 10, 20.
Ah, okay.
Und man kann direkt im Monat.
Ja. Ich bin jetzt, was ich eigentlich rausfinden will, ist das relevant? Ist das, sind das irgendwie 200 Euro? Wenn man jetzt einen Coworking Space hat mit 100 Plätzen in Frankfurt, Mindspace, ich war da vor kurzem, hab mir den angeguckt.
Genau, nutzt auch Framing.
Und das fand ich cool gemacht. Da werden dann, wie du schon gesagt hast, nicht nur Werbung gezeigt, sondern eben auch, hey, das ist dein Host heute, das ist dein Ansprechpartner für IT und so weiter. Mhm. Und dann kommt irgendwie noch eine Info, hey, das ist unser nächstes Event mit Red Bull, was wir zusammen machen und so weiter. Also irgendwie so ein bisschen in so einer Slideshow. Aber die verdienen dann damit nochmal so 200 Euro im Monat oder?
Das ist die Frage, 500, wie viele Bildschirme. Also es gibt Anbieter, die verdienen.
Sag mal 3 Bildschirme oder 5?
Ja, also mehr ist immer besser. Aber ich sag mal so, wenn mein Bildschirm vielleicht 500 Euro gekostet hat, dann werde ich das mit Sicherheit innerhalb von einem Jahr wieder reinholen können. So,
okay, also ist nicht, das heißt, man kriegt nicht 500 Euro im Monat, sondern eher so 50 vielleicht. Kommt natürlich dann auf die Anzahl und so weiter mit an, aber es ist auf jeden Fall ein cooles Modell. Und am Ende finde ich, das ist ja auch ähnlich, was ein Ströer gerade an Bahnhöfen und so macht, dass die eben nicht nur Werbung machen, sondern dass da eben auch News und so weiter mit drauf kommen. Das ist auch ein Part, der ja bei euch mit drin ist. Was ich jetzt sehr spannend fand, ist das Thema Creator. Okay. Ihr habt Influencer, gerade Business-Influencer von LinkedIn, wie zum Beispiel Sarah Emmerich, Luisa Dellert. Ich darf demnächst auch bald mit dabei sein. Wir sind gerade ja im Onboarding-Prozess. Aber erklär noch mal kurz, wie das damit funktioniert und was der Gedanke dabei ist.
Also, der Gedanke ist einfach. Warum öffne ich jeden Morgen Instagram, LinkedIn oder TikTok? Ich will coolen Content sehen. Ich mache das ja nicht auf, um die Werbung da mir anzuschauen. Ist leider so. Das heißt, wenn der Content gut ist, dann schaue ich mir das auch gerne an. Und unser Ziel ist, dass man nicht sich denkt, oh, da ist ein Frame and Screen, ich guck mal lieber weg. Nein, im Gegenteil. Das hält mich fest. Da ist vielleicht gerade ein Daily Hack, den ich nehme. Da ist vielleicht ein Mehrwert, während ich im Coworking arbeite. Ist das so, oh, das ist ein cooles AI-Tool, von dem habe ich noch nie was gehört. Das heißt, wir fangen jetzt an, Creator onzuboarden. Die machen einen Channel auf bei Framen, so wie man einen Channel bei YouTube aufmacht oder einen Channel auf Instagram. Und dann kann ich anfangen, jeden Tag zu posten. So, die Locations wiederum sehen, was ihr dort postet und die können sagen, ey, das ist ja cool, dem würde ich gerne subscriben. Ich glaube, das ist ein Mehrwert für meine Audience. Das heißt, wenn dann ein Mindspace, ein WeWork oder ein Burger King einmal auf Subscribe drückt, dann können wir massive Reichweiten für den Creator aufbauen. Überleg mal, du kriegst mit einem Klick 8 Millionen neue Views pro Post. Digital Autofon funktioniert vom Algorithmus auch sehr, sehr intelligent, denn jeder Post wird ausgespielt an alle. Und das gibt's mittlerweile im Instagram ja oder in der TikTok-Welt kaum. Weil man braucht erstmal über Monate und Jahre riesen Reichweiten, die man sich aufbaut. Und wir wollen diesen Channel wirklich social gestalten. Und wir wollen, dass Leute das auch spüren, sehen und inspiriert werden. Und wir kriegen auch gutes Feedback von den Creatoren.
Eine Herausforderung ist natürlich, dass immer alles ohne Ton ist. Ne? Das heißt, man müsste dann schon mal mit VoiceOver und mit Subtitles arbeiten. Aber gibt es da auch Möglichkeiten, dass man sagt, so, okay, du hast für super Premium-Kunden gibt es jetzt auch was mit Ton, dann kommt einmal alle 5 Minuten ein Sound und wird ausgespielt, dass du nochmal mehr Attraction von der Audience hast?
Also erstmal sehen wir sogar auf Social ja ganz viel Subtitles. Also wofür werden die gemacht? Ist das jetzt für die, die taub sind? Nein, ist es nicht. Also Mute Content mit Subtitle First ist ein Trend, der ja unabhängig von Framen massiv an Bedeutung und Relevanz bekommen hat. Also alle Video-Cutting-Plattformen wie CapCut etc. haben das ja schon als Caption integriert. Was wir im Grunde genommen als einen starken Benefit sehen, ist diese 10 Sekunden Activation, da wo es ein bisschen um das Branding des Creators geht und dann auch die Sache auf den Punkt zu bringen. So, wir sind natürlich jetzt nicht das Medium wie Smartphone und dann da 2 Stunden browsen, aber wir können punktuell eine Message, wenn sie gut ist, und jeder Creator weiß, die ersten Sekunden zählen, um auch die Attention, egal auf welcher Social-Plattform, zu catchen. Und das können wir optimieren. Was wir on top gerade testen, ich habe ja schon mal diesen Digital Out of Home Pixel angesprochen. Jeder Creator kriegt unten eine Einblendung, frame.com/creator. Und wir sehen User, die diesen Content wahrnehmen, die holen ihr Handy raus oder sitzen eh schon am Laptop und tippen es ab, frame.com/creator, weil die wollen das volle Video sehen. Die wollen dem Creator folgen. Und wir sehen, wie im Grunde genommen über verschiedene Touchpoints, seien es die Coworkings oder Gyms, Leute auf diese Landingpage gehen und da sind
alle. Dass sie wieder auf euch kommen, okay.
Genau. Und somit können wir tracken. So können wir auf einmal Klicks und New Follower generieren und tracken.
Aber ihr wollt die nicht auf die direkten Profile leiten mit einem QR-Code oder so, weil ihr natürlich auch die Daten mitbraucht und die Info funktioniert.
Genau, also das Thema QR-Code, wir haben es bei Framen viel getestet, viele unserer Werbekunden inkludieren auch einen QR-Code. Man muss ein bisschen gucken, welche Situation das ist. Ist es eine Vorbeigeh-Situation? Habe ich im richtigen Moment das Handy da? Erwische ich die letzten 2 Sekunden vom Video und gebe dann mein Face-ID auf, um die Kamera aufzumachen? Also der QR-Code ist erstmal gut, aber man muss halt schnell sein. So, und das heißt, es gibt auch Nachteile bei diesem QR-Code. Was wir jetzt gerade testen, ist eine fixe URL, die sich einfach jeder merken kann. frame.com/creators. Und das haben wir uns aus dem Podcast-Business abgeschaut, zum Beispiel bei OMR. Da heißt es auch immer, hey, wenn ihr mehr erfahren wollt, geht auf omr.com/sponsoren. So, und das haben wir jetzt adaptiert. Wir testen es. Wir testen es jetzt auch für die Advertiser. Das heißt, wir helfen auch den Advertisern, Klicks und Performance aufzubauen. Ja. Aber es hat halt noch keiner gemacht. Also wir versuchen diesen...
Aber ich bin bei dir. Also, ich finde, ein QR-Code ist eben einfach so das Hässlichste wahrscheinlich, was du machen kannst. Aber für gewisse Situationen ist es auch sinnvoll. Ja, gerade wenn du jetzt irgendwie deine Restaurantkarte scannen musst oder irgendwas, aber gerade bei so bei TV-Werbung oder vom, ich denke mir, was gibt's nicht schönere Möglichkeiten? Und für viele ist es ja auch schwieriger, das Handy aufzumachen, die App zu nehmen und das zu scannen und so weiter, als wenn du eben wirklich eine sehr, die URL muss geil sein und kurz sein und die muss prägnant sein. OMR mit 3 Buchstaben ist natürlich genial, ne? Oder ich sehe es bei unserem Partner Amex, ne? Da musst du eben, da bräuchst du eigentlich die Domain amex.com und dann amex.com/Platinum. Dann hast du da deine Sachen direkt.
Am Ende des Tages, wir müssen als Plattform, als Tech-Plattform eine Standardisierung erfinden. Wir müssen sie bauen. Am Ende des Tages, Facebook hat einen Pixel erfunden, der hat die Welt revolutioniert. In den 90er Jahren wurde der Cookie erfunden. So, ich kenne den Gründer nicht, der das erfunden hat, aber das hat wirklich online wesentlich verändert. So, und jetzt ist das Thema aber am Sterben. Und die Frage ist, wohin bewegt sich das alles? Wir als Startup, wir sehen uns im Grunde genommen in der Pflicht, als irgendwie Tech und vor allem innovationsgetrieben, das Thema auf den Prüfstand zu stellen und da auch mal eine Lösung zu liefern, weil wir haben einen Medienbruch. Wir haben einen Medienbruch zwischen dem Screen, den ich sehe, und dem Handy, das ich jeden Tag in der Hand halte. So, und es wird immer mehr Medienbrüche geben in der Zukunft. Also wir reden ja von der Apple Vision Pro, die jetzt immer mehr im Einsatz kommt. So, wie kriege ich denn da jetzt mit meinen Augen den Klick auf mein Handy? So, erstmal sagst du, ja, muss man mit dem gleichen User sich verbinden. Also alle sind damit beschäftigt, die verschiedenen Smart Devices besser untereinander zu integrieren. Aber ich möchte wieder zurück auf den Eingangspunkt gehen. Weiß ich überhaupt, worauf ich geklickt habe? Weiß ich dann nochmal in 2 Tagen, in 5 Tagen, wie der Link war, auf den ich geklickt habe? So, das ist der Punkt. Wir sind natürlich jetzt alle sehr klickgetrieben, weil wir gerade die Smartphones eben in der Hand haben. Aber gute Brands und gute Creator, die achten nicht nur darauf, dass man beim Klick konvertiert, sondern wenn ich auch noch 2 Wochen später sage, Mensch, da war doch Sarah Emmerich im WeWork, die hat doch was über Work-Life-Balance oder über ein Creator Summit geschrieben, berichtet, dass ich immer noch weiß, ja klar, die Sarah Emmerich von LinkedIn, und dann weiß sie es aus dem Kopf heraus, wo ich hingehen soll. Und ich könnte jetzt mit 5, 6 Brands hier mal anfangen. Ja,
sei viel besser, ja.
Toyota, nichts ist unmöglich. Nokia, Connecting People, auch wenn es die Firma gar nicht mehr so richtig gibt, ja, in unserer Wahrnehmung. Du kannst jetzt sagen, Brille, Fielmann. Also das sind so Sachen, die hat man einfach im Kopf. Und daran wollen wir arbeiten, weil da ist der große Mehrwert im Markenaufbau.
Habt ihr dann auch so ein Creative Team in-house, wo ihr die Leute mit beratet, wie die Sachen aussehen sollen, dass sie gut converten oder so? Weil ich stelle mir eben vor, also wenn ich jetzt, es kommt darauf an, was ich für eine Brand habe, aber sag mal, ich habe eine sehr laute Brand und möchte da im Direct-to-Consumer was machen, keine Ahnung, irgendwie so ein Energy-Drink, dann würde ich einfach 10 Sekunden Werbespots buchen und erstmal 5 Sekunden flackern lassen, weiß, schwarz, rot, dass es richtig ballert, dass die Leute da auf jeden Fall hingucken. Und dann kommt erst meine Werbung. Gibst du was bei euch oder ist das dann verboten, dass man da zu sehr drauf Gas gibt auf den Screens?
Also ich meine, wir haben über 20.000 Creatives allein im letzten Jahr in unserer Plattform gehabt. Da gibt es unterschiedliche Qualitäten, die halt wirklich Top-Marken, Top-Visuals, super professionell gemacht, bis hin zu vielleicht ein bisschen einfacher mit kleinerem Budget und eher so PowerPoint-mäßig auf Bild exportiert. Das heißt, da sind verschiedene Qualitäten im Netzwerk unterwegs. Wir sehen die Unterschiede. Wir lassen sogar jetzt KI auf den ganzen Creatives drüber laufen. Wir extrahieren Elemente, Texte, Bilder, Faces, Shapes, People,
was gut
Colors.
Funktioniert.
Genau, und wir fangen jetzt erstmal an, überhaupt da eine Datenbasis aufzubauen, was auch immer so ein Sora von morgen uns bringt und vielleicht auch das ganze Thema Content-Automatisierung verbessert. Framen selber produziert kein Content, also da kommen die Marken auf uns. Bei den Creatoren gehen wir.
Die könnt ihr eigentlich zu uns schicken.
Ja, genau. So, und bei den Creatoren, da gehen wir aber aktiv in den Austausch, weil wir glauben, Creators werden nochmal ein komplett neues Niveau im Bereich Digital Out of Home setzen. Die wissen, was die Audience catcht. Die wissen, wie man mit denen kommuniziert. Die setzen den Hook richtig, bringen die Pointe auf den Punkt. Und ich glaube, die komplette Digital Out of Home Werbewelt, auch die Brands, werden von den Creators lernen. Ich kann mir auch vorstellen, dass wir im Laufe diesen Jahres schon die ersten Brands haben, die sagen, hey, ich habe eine Kampagne, aber ich brauche eine gute Umsetzung. Ihr habt doch hier die folgenden Creators, zack, 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 ich wähle die an und ich bitte die Creators, Content zu produzieren, der auf Digital Out of Home läuft. Wir haben es ja mal gesehen mit Kabi Lame und Boss, das war natürlich so eine Collaboration, die war sehr eng gestrickt, aber ich glaube, das wird in der Zukunft immer häufiger kommen und dann wird auch Digital Out of Home echt Spaß machen.
Ich kann mir das richtig gut vorstellen. Also bin happy, dass ich selbst jetzt bald Teil mit sein kann von den Creators, dass ihr das denkt, dieses Digitale und Analoge mit zu verbinden. einfach wirklich Hammer. Bin sehr, sehr happy, den Weg weiter mit zu folgen. Zwei Themen noch zum Schluss. Mhm. Gibt es da Competitor? Was ist so in den USA an Brands da unterwegs? Ich sehe auch hier sehr viele Screens, auch viel an Tankstellen und so weiter. Was gibt es da so für Firmen, nur dass man die mal gehört hat?
Ja, also ich sag mal, die klassische Gegenfrage ist, wen kennst du? Wenn dir erstmal keiner einfällt, dann ist keiner groß genug, um jetzt global den Markt zu beherrschen. Das ist erstmal gut. Das heißt, wir haben hier sehr viel Skalierungspotenzial. Es gibt, ich sag mal, Incumbents, die traditionelle Out-of-Home und Außenwerber, die aus der Plakatwelt kommen. So, die haben auch Digital Out-of-Home fast schon erfunden, muss man fairerweise dazu sagen. Aber sie sind halt immer im Außenbereich geblieben. So, das ist mit Sicherheit sowas wie JCDecaux. In Deutschland kennt man Ströer. Das sind ganz große Firmen. Die sind auch und sehr dominant.
Gibt's von euch dann auch Pläne, dass ihr sagt, ey, komm, jetzt machen wir mal Series C, jetzt sacken wir uns mal hier noch irgendwie 100 Millionen ein und jetzt erobern wir mal USA, weil hier ist the real money?
Also USA ist ein Riesenmarkt und wir haben ja vorhin über Axel Springer gesprochen, die haben mit sehr viel Firmen Historia dann auch den Sprung Richtung USA gemacht, dort Business Insider akquiriert, Morning Brew, Politico für eine Milliarde vor gar nicht so langer Zeit, knapp 2 Jahre her. Ich sag mal so, die Budgets wären mit Sicherheit auch da für so eine große Expansion. KKR hat sich bei Axel Springer beteiligt, da ist natürlich eine ganz große American Offensive. Für Framen ist es jetzt aber aktuell wichtig, in Deutschland viele Marktanteile zu gewinnen. Es ist wichtig für uns in den neuen Märkten wie UK und Frankreich, sich als Player zu etablieren. Jetzt, wo wir, ich sag mal, im komplett westeuropäischen Markt, Spanien, Italien, da gibt es kein Startup, was in dieser Geschwindigkeit so viele Märkte mit so vielen Screens akquiriert. Zweitens, unser Inventar läuft uns immer voraus. Das heißt, selbst wenn wir erstmal in Spanien oder Italien anfangen, da ist eine Fitnesskette, die ist vielleicht auch schon in den USA und da ist eine Coworking-Kette, die ist auch in Australien. Das heißt, wir sehen auch das Inventar, weil ein App-Download geht ja überall, auch ein Smart-TV-App-Download geht ja überall. Wir sehen gerade in Lateinamerika, dass dort die ersten Coworkings und Gyms Interesse haben. Also Framing ist ja jetzt schon live in 20 Ländern. Wir machen ja jetzt in 19 von 20 Ländern Umsatz. So, das ist schon klar, dass in der USA ein Potenzial ist. Wir haben auch jeden Monat Umsatz in der USA, in beide Richtungen. USA bucht nach Europa, Europa bucht nach USA. Aber momentan haben wir noch kein Team vor Ort. Und ich glaube, wir sollten den europäischen Markt richtig gut beherrschen, nicht zu früh uns im Grunde genommen überheben. Es gibt ja so ein paar Startups, die Milliardenbewertungen erst aufgeblasen und dann komplett kollabiert und weg vom Fenster. Das sollte, und das ist als Gründer meine Hauptaufgabe, Leute, die zu Framen kommen, die haben hier einen coolen Space, die haben hier sehr viel Wachstumsstory, aber die müssen sich nicht fragen, ob sie nächsten Monat dann wieder weg vom Fenster werden.
Also sehr bodenständig auf der Seite, sehr cool. Ich habe auf jeden Fall noch ein paar Ideen, die sollten wir im Anschluss vom Podcast mal noch mit besprechen. Ich würde es nämlich gerne mal 1-2 Kunden von uns mit vorstellen und pitchen. Also ich glaube gerade, ich weiß nicht, ob Amex schon was bei euch mitmacht, aber wir bauen da ja auch eine große Kampagne mit denen, auch läuft ja auch dieses Jahr gerade. Mhm. Aber ich kann es mir auch gut vorstellen bei dem einen oder anderen Automobilhersteller. Mein Gefühl ist es, am Ende suchst du als große Brand immer nach underpriced Value, also nach Werbeflächen, die zu günstig in Anführungszeichen bepreist sind. Und gerade weil es eben neu ist, ihr aber trotzdem eine schon beachtliche Größe habt, kann ich mir vorstellen, dass man da sicher sich sehr, sehr viel Leverage, sehr viel Hebel rausholen kann. Und deswegen, ich find's sehr geil, bin großer Fan und natürlich auch von dieser einen Marketingaktion, die musst du doch mal einmal erklären jetzt zum Schluss.
Das
Framing Shuttle, genau. vielleicht zum Framing, vielleicht zur Erklärung, wie funktioniert das normalerweise? Normalerweise hast du große Konferenzen wie Bits and Pretzels, Online-Marketing-Rockstars, ein Filmfestival in Cannes und so weiter. Und dann gibt's große Hauptsponsoren wie eine SAP, ein BMW oder sonst irgendwer. Und die zahlen da 300.000, 400.000, 500.000 Euro, dass die da Partner mit sein dürfen. Aber Framing sagt, wir sind smart und unkonventionell und guerillamäßig unterwegs. Und was habt ihr gemacht, um größtmöglich Mehrwert rauszuziehen, ohne dieses ganze Geld mit zu bezahlen?
Also ich bin ein ganz großer Fan davon zu sagen, wenn man was Außergewöhnliches schaffen möchte, dann kann man nicht den Mainstream-Marketing-Mix machen. Also man muss sich da wirklich hinsetzen und überlegen, was können wir anders machen auf diesen Events, wo jeder einen Booth hat und jeder hat ein Side-Event und jeder macht irgendwie das Gleiche und jeder pitcht mal auf der Bühne. Und wie kannst du da auffallen? So, und da muss ich auch fairerweise sagen, ich habe mich da selber ein bisschen inspirieren lassen vom CEO von Salesforce. Der hat was Ähnliches gemacht, hat mal auf einer Wettbewerberkonferenz alle Taxis ausgebucht, um da irgendwie seine Werbung reinzuhängen. Aber das wollten wir noch besser machen. Also wir dachten, das ist eine gute Idee, ein guter Hack. Und letztes Jahr auf der OMR, also Mai 2023, haben wir das OMR-Shuttle, das Framen-Shuttle ins Leben gerufen. Wir haben gesagt, für Marketeers und Clients, also jeder Kunde von Framen, jede Agentur, jeder Advertiser und halt auch, so ich sag mal, Marketeer, also auch neue Agenturen, können einfach bei uns ins Shuttle reinspringen. Wir selber hatten das Problem gehabt, das Jahr davor, als wir um, weiß nicht, 20, 22 Uhr aus der OMR rauskamen, da sind 10.000 Leute auf der Straße, wir kriegen kein Taxi, 20 Leute stehen da rum und kommen da seit 4 Stunden nicht weg. Und haben gesagt, das soll uns nicht mehr passieren, das soll auch unseren Kunden nicht passieren und das ist unser Marketing-Hack. Wir haben ganz groß Frame and Shuttle auf die Shuttles draufgeklebt, haben uns im Grunde genommen ein paar Teslas angemietet, ein paar BMWs angemietet. Ich meine, das kostet ja jetzt nicht so viel, wenn du da 100 Euro für eine Tagesmiete einmal ausgibst. Und wir haben an dem Tag 1.000 Kunden, egal wohin, zum Hotel, zum Side-Event, zum Flughafen, zum Bahnhof bewegt. Und da sind echt Magic Moments passiert. Also wir fahren halt einfach ran an den Eingang und sagen, hey, kostenloses Shuttle, magst du gerne rein? Es hat sich schnell rumgesprochen, Leute konnten das auch einbuchen. Wir haben mit denen etwa vielleicht eine WhatsApp-Gruppe gemacht und dann konnten die ihren Standort sharen, einfach so per GPS. Sind rangefahren, innerhalb von Minuten Voicemail, hey, ich bin gleich da, keine Sorge. So, und dann steigen die ein und haben gesagt, da hören wir nicht auf, da fängt es erst an. So, die müssen jetzt ein richtig geiles Feeling und Experience haben. Und es geht nicht darum, dass wir den erstmal aufschwatzen und das Framen macht. Die steigen hinten ein und dann steht da ein Obstkorb, dann ist da Wasser, da ist eine Coca-Cola, da ist ein Kaugummi und da ist ein Handyladekabel. Also die Grundbedürfnisse, die du hast nach so einer Messe. Und du hast erstmal.
Ich glaube sogar, teilweise gab es sogar Powerbanks, die ihr den Leuten mitgegeben habt.
Powerbanks. Ja, so
genau. Richtig wild.
Ja, also das war erstmal wichtig. So, und dann sind die erstmal so geflasht und geschockt. So, was ist das? Das ist ein Business-Class-Experience im Taxi, wofür ich nicht zahle und der fährt mich von A nach B. Was ist das? Wer seid ihr überhaupt? So, und das war Regel Nummer 1. Wir pitchen den Kunden erstmal nicht an. Wir warten, bis er kommt. Wenn er dann kommt, dann natürlich erzählen wir erstmal, warum wir es machen. Und dann kommt man Stück für Stück in die Story, was Framen macht. Und das ist ganz wichtig. Am Steuer sitzt nicht ein Hired Driver, der sonst irgendwie im Taxi sitzen würde. Da sitzen Framen-Mitarbeiter. Das sind unsere besten Leute, die da am Steuer sitzen. Und natürlich ist das, ich sag mal, jetzt unentgeltlich. Damit ist es eher wie so eine Freundschaftsfahrt. Aber wir haben da wirklich kompetente Leute am Steuer, die erklären können, was machen wir, wie funktioniert das, wer macht das schon mit uns. Und da waren alle möglichen Top-CMOs von DAX-Konzernen, Top-Agencies, Top-DSPs. Wir haben wirklich viele Leute kennengelernt und die hatten sehr nette, stille 15 bis 30 Minuten mit uns. Und das kannst du dir für kein Geld auch.
Genau. Und die eine Regel, die es gab, war, glaube ich, nicht pitchen, dass ihr quasi nicht aktiv pitcht, was ihr macht. Aber ich meine, durch die gute Experience wirst du automatisch darauf angesprochen und dann entsteht auch die Konversation.
Genau.
Super, super smart. Also ich glaube,
ja, das kann ging sich dann jeder auch viral. Wir hatten dann viele Events, die dann gefragt haben. Dann kam danach die Demexco, eine OMKB, dieses Jahr schon komplett ausgebucht. Ich sage so, das können wir schon fast als Business aufmachen. Aber nein, wir machen das wirklich einfach aus Gag. Und aber auch, weil es gut ankommt.
Als Lead Acquisition, ne?
Natürlich.
Mega. Ich find's sehr, 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 sehr smart. Dimi, vielen Dank für deine Zeit, für das Gespräch. Wenn ihr mehr wissen wollt über Framen, checkt das aus, framen.com. Ihr sucht wahrscheinlich auch immer gute Leute. Wo kann man sich da bewerben? Bei LinkedIn schreiben oder gibt es eine Mailadresse?
Genau, gerne auf LinkedIn direkt. Ansonsten frame.com/career oder ganz unten auf der Homepage ist wie bei jeder größeren Firma ein Career-Button und da seht ihr alle Positionen. Wir suchen im Tech, im Sales, im Marketing. Wir skalieren als Firma und ja klar, wenn ihr Bock habt auf harte Arbeit, aber viel Spaß, dann seid ihr bei uns richtig.
Mega. Schönes Schlusswort. Danke fürs Zuhören, ihr Lieben. Vielen Dank, Dimi. Und wenn ihr Lust habt auf mehr Podcast-Folgen von New Trend Society, dann scrollt gern mal hoch. Wen wir noch so mit drin hatten, sind sehr, sehr viele spannende Folgen. Es gibt auch noch ein paar ältere, die richtig cool sind. Eine meiner Lieblingsfolgen war mit Daniel Kraus, Gründer von Flixbus. Das heißt, da einfach mal im Podcast-Player ein bisschen hoch scrollen. Und ansonsten, wenn ihr noch mehr hören wollt von mir oder auch von Dimi, folgt uns bei LinkedIn, einfach Dimitri Gärtner oder Benjamin Diedering eingeben. Ansonsten, ich freue mich auch immer über Feedback zum Podcast, einfach auf podcast@bdxmedia.de einfach kurze Mail schreiben, was ihr gut findet, was ihr schlecht findet, wen ihr euch als Gast wünscht, und damit hören wir uns bald wieder. Danke fürs Zuhören und ciao, ciao.
Ciao, Benny.
Das war The New Trend Society, produziert von BDX Media.